oder kann das weg? Allein der Titel beinhaltet ja so viel Sprengkraft, dass es eine wahre Freude ist, oder? Ich mag solche Fragen. Heute geht es darum, ob die Eucharistie, das Abendmahl, etwas Heiliges ist oder eher etwas Überholtes. Etwas, was man vielleicht besser entsorgen sollte. Und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass es in die Predigtserie aufgenommen wird. Und diejenigen unter euch, die vielleicht eher mit einem traditionell orientierten Blick schauen, werden vielleicht schon die Frage als blasphemisch empfinden. Trotzdem, ich finde sie mehr als berechtigt. Klar, Christen feiern Abendmahl, das weiß man ja. Das gehört irgendwie auch dazu. Aber hat das Abendmahl nicht tatsächlich etwas von dem bedrückenden Totenkult? Jedenfalls war ich in meinem Leben schon in vielen Gottesdiensten, wo es sich ehrlich gesagt genauso angefühlt hat. Sobald das Abendmahl begann, wurden alle ganz ernst. Die Leute schauten zu Boden. Es kam so eine beinahe schwermütige Atmosphäre auf. Eine Atmosphäre, so als ob es in der Kirche gerade ein paar Grade kälter geworden sei. Habe ich immer wieder erlebt. Und es ist ja schließlich auch die Feier eines Todes. Den Tod eines Gottes in Form von Brot und Wein zu sich zu nehmen. Ist das nicht irgendwie auch morbid? Oder gar mittelalterlich? Sollten Christen sich nicht besser dem Leben widmen und etwas Fröhliches feiern? Dieser Vorwurf ist übrigens nicht neu. Schon die alten Römer machten sich über die junge Christenheit lustig und verbreiteten über sie, dass sie Kannibalen sein müssen, die in ihren Gottesdiensten ihren eigenen Gott verspeisen. Naja, was man auch immer darüber denkt, fest steht, dass das Abendmahl einen zentralen Platz im christlichen Glauben hat. Ich möchte mich heute mit dem Ritual als solchem beschäftigen. Also nicht so sehr mit der theologischen Frage, Realpräsenz oder Symbol oder gar das ganze Opfer. Die Theologie-Nerds unter euch wissen, wovon ich spreche. Den Rest braucht das nicht unbedingt interessieren. Wenn du irgendeine Bevorzugung davon hast, darfst du die gerne haben. Das ist wirklich gut. Ich möchte mich, wie gesagt, eher mit dem Ritual als solchem beschäftigen. Denn darin klärt sich die Frage für mich sehr intensiv, ob es heute noch Bedeutung hat. Und wenn ja, welche? Die Feier des Abendmahls geht ja auf Jesus zurück. Er ist der Erfinder, oder sagen wir mal lieber der Stifter dieses Rituals. Es gibt im Christentum überhaupt nur zwei Ritualhandlungen, die Taufe und das Abendmahl. Bei beidem fällt auf, dass sie sehr einfach sind. Es werden keine komplizierten Sachen gesprochen, es bedarf nur wenig Vorbereitung. Und es müssen auch keine schwierigen Bewegungen eingeübt und eingehalten werden. Alles ist schlicht und einfach, ohne Pomp und Brimborium. Das gibt es in religiösen Ritualen nicht oft. Und sicher, in vielen Kirchen sieht das Abendmahl pompöser aus. Aber wenn du mal nur das liest, was da im Neuen Testament steht, dann ist das eine sehr schlichte Sache. Und auch die Gegenstände, mit denen Jesus das Abendmahl hielt, sind ganz normale Alltagsdinge. Brot und Wein. Grundnahrungsmittel. Wir trinken Wein heute ja eher als Genussmittel. Aber damals war verdünnter Wein schon aus hygienischen Gründen tatsächlich das Hauptgetränk. Jesus hat also nichts Besonderes verwendet, um es mit seinem Leben zu vergleichen. Kein fancy Essen oder Hipster-Getränke. Er nahm schlichtes Brot und Wein. Das, was jeder zu sich nahm. Die meisten Menschen in der Antike hatten als Nahrung ja gar nichts anderes als Brot zur Verfügung. Das tägliche Brot, um das im Vaterunser gebetet wird, ist das sprichwörtliche Gebet um das, was man zum Leben braucht. Damals gab es bei 90% der Bevölkerung nur selten mehr als Brot auf dem Tisch. Indem Jesus Brot als Symbol wählt, das, was jeder isst, gibt er dem Einfachen Tiefe. Dem Normalen, dem Alltäglichen. Und natürlich klingt im Wein auch das Fest an. Jeder Jude kannte die Verheißung der Propheten, dass Gott eines Tages ein riesiges Fest mit allen Völkern feiern würde, in dem es die besten Weine zu trinken geben wird. Das klingt schon an, ja. Alltag und Feier also. Aber besonders die Alltagsseite ist bemerkenswert. Ich betone das deswegen, weil es eben nicht dem entspricht, was man damals mit religiösen Zeremonien assoziierte. Religiöse Rituale waren per se das Besondere, das Pompöse. Etwas, das mit viel Brimborium und Chindarasasa zelebriert wurde. Nicht so bei Jesus. Er sieht im Einfachen die Tiefe. Als Ritus ist das Abendmahl tatsächlich einmalig. Etwas Vergleichbares gibt es weder vor noch nach Jesus in der Religionsgeschichte. Und die Religionsforschung kann auch nicht wirklich erklären, wie er darauf gekommen ist. Natürlich setzt das Abendmahl etwas fort, womit Jesus schon vorher viel Zeit verbracht hatte. Er hielt Tischgemeinschaft mit Sündern. Das war den Kirchenoberen seiner Zeit ein Dorn im Auge. Dass Jesus nicht nur Zeit mit verrufenen Menschen verbrachte, sondern auch noch fröhlich mit ihnen aß, war ein Unding. Mit jemandem zu essen, hieß das Leben mit ihm teilen. Und als gottesfürchtiger Mensch hatte man sich von Sündern fernzuhalten. Das ist heute übrigens immer noch so. Die Besseren bleiben immer noch gern unter sich, oder? Nicht so Jesus. Ihn zog es zu denen, die draußen waren. Zu denen, die keine weiße Weste hatten. Er aß immer wieder gerne mit ihnen. Und am Abend vor seinem Tod zog er sich schließlich mit seinen Jüngern zurück, um mit ihnen zu Abend zu essen. Die Stimmung war angespannt. Jesus hatte bisher ja hauptsächlich in Galiläa gewirkt, in der Provinz. Und da war er sehr, sehr beliebt gewesen. Aber nun war er zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Und alles hatte sich geändert. Vor allem, weil er im Tempel das Opfersystem, das Herz des jüdischen Glaubens, öffentlich bloßgestellt und angegriffen hatte. Als er dahin kam und die Tische umgeschmissen hat und gerufen hat, ihr habt aus dem Gebetshaus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Das war ein Frontalangriff auf das jüdische Opfersystem. Im Grunde auf den ganzen Tempel. Und dann sprach er kurz darauf noch darüber, dass der ganze Tempel kaputt gehen würde. Ein Wanderprediger in der Provinz konnte man tolerieren. Einen, der die Grundfeste der jüdischen Religion, das Tempelsystem, angriff, nicht. Und schon gar nicht während des Passafestes, dem höchsten jüdischen Feiertag, an dem Jerusalem von Pilgern nur so überquoll. Es war ziemlich klar, dass das nicht stehen gelassen werden würde. Darauf musste man reagieren. Und Jesus ging davon aus, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Und die Jünger anscheinend auch. Wie angespannt die Stimmung unter ihnen war, sieht man gut an dem Moment, der dem Abendmahl direkt vorausgeht. Das Neue Testament erzählt uns, dass Jesus seinen Jüngern eröffnete, dass ihn einer von ihnen an die Obrigkeit verraten würde. Und was daraufhin geschah, das ist echt bemerkenswert. Also, er sagt, einer von euch wird mich verraten. Und danach fragt jeder seiner Jünger nacheinander, ob er es ist. Jeder. Nacheinander. Die wussten, was die Stunde schlug. Die hatten die Hosen gestrichen voll. Und die hatten innerlich schon die Sachen gepackt. Sonst reagiert man doch nicht so. Einer von euch wird mich verraten. Bin ich's. Und später sind sie dann ja auch alle getürmt oder haben Jesus verleugnet. Das waren keine Heilige. Das waren ziemlich miese Freunde, ehrlich gesagt. Aber da sitzt Jesus nun mit seinen Freunden, von denen sich keiner mehr sicher ist, ob er nicht derjenige ist, der Jesus verraten wird. Also stellt euch das mal vor, diese Situation, wie du da zu diesem letzten Abendmahl gehst und er hat diese Frage gestellt und die alle, also die mussten unter einem unglaublichen Druck gestanden haben. Aber die waren sich ihrer selbst eben nicht mehr sicher. Und da feiert Jesus mit ihnen sein letztes Mahl. Bis zum Ende. Tischgemeinschaft mit Sündern, Versagern und Losern. Das waren sie allesamt, nicht nur der Herr Ischariot. Man muss sich das vor Augen malen. Jesus war sich ziemlich sicher, dass er den nächsten Tag nicht überlebt. Und er hält hier keine langen Reden oder Predigten mehr. Und es gibt auch keine Ermahnung oder Tadel. Alles, was Jesus tut, ist mit ihnen zu essen. Sein ganzes Leben verdichtet sich in diesem gemeinsamen Essen und in den wenigen Worten, die er dabei zu den Jüngern spricht. Aber die haben es in sich. Und die sind so originell, dass wir sie heute noch wiederholen. Wenn man die Abendmahlstexte liest, ist es offensichtlich, dass Jesus das Mahl in der Weise hält, wie es ungefähr 100 Jahre vor ihm von den Pharisäern entwickelt worden ist. Und heute noch genauso von Juden begangen wird. Einfach eine Form, wie man ein gemeinsames Abendessen isst. So ein Mahl wird vom Gastgeber eröffnet, indem er das Brot für alle sichtbar hochhebt, ein bestimmtes Dankgebet spricht, dann das Brot bricht und es an alle Anwesenden verteilt. Wenn alle etwas haben, nimmt er sich selber Brot und damit ist das Essen eröffnet. Die gemeinsame Mahlzeit wird schließlich beendet, wenn der Gastgeber den Weinkelch hebt und wiederum ein dafür bestimmtes Dankgebet spricht, daraus trinkt und die Anwesenden ebenfalls daraus trinken lässt. Dann sagen alle Amen, das Essen ist beendet. Genau daran hat sich Jesus gehalten. Das tut Jesus hier. Das beschreiben alle neutestamentlichen Texte. Verrückt ist, was er hinzufügt, wenn er das Brot und den Wein austeilt. Als er das Brot austeilt, sagt er plötzlich, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das sind Worte, die noch nie ein Jude vor ihm oder nach ihm gesagt hat. Wieso auch? Wieso sollte irgendwer das eigene Leben mit einem gebrochenen Stück Brot vergleichen? Aber Jesus tut das hier. Und er vergleicht sich nicht nur mit dem Brot, sondern identifiziert sich damit. Mit Brot. Dem Gewöhnlichsten des Gewöhnlichen. Aber auch dem Lebenswichtigsten des Lebenswichtigen. Nehmt, esst. Das ist mein Leib. Er gibt sich selbst. Und das Gleiche passiert, als er den Wein austeilt. Wieder gibt es für die Worte, die Jesus der normalen Essenszeremonie hinzufügt, nirgendwo ein Vorbild. Sie kommen aus dem Nichts. Das ist mein Blut des Bundes, das für euch vergossen wird. Und wieder identifiziert er sich. Das bin ich. Mein Blut. Mein Leben. Trinkt es. Was Jesus hier tut, ist ungeheuerlich. Die Jünger müssen ihn mit Riesenaugen angeguckt haben. Wie gesagt, das gab's nicht vorher und das gab's nicht nachher. Und dann spricht er vom Bund Gottes mit ihnen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus das Wort Bund benutzt. Und Bund, das bedeutet ja Treue. Das bedeutet, also der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel ist ein Bund, der von der Treue Gottes lebt. Das ist mein Blut des Bundes, das für euch vergossen wird. Jesus sagt, Gott ist treu. Gott hält zu dir, no matter what. Und jetzt nochmal in Zeitlupe. Da sitzen also die Jünger, die sich vor ein paar Minuten noch geoutet haben, oder sie kurz davor sind, Plan B zu aktivieren und abzuhauen. Und die allesamt genau das dann auch ein paar Stunden später tun werden, die sich ihrer selbst nicht mehr sicher sind, die nicht mehr wissen, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Und von Jesus kommt kein tadelndes Wort, keine Ermahnung, keine einzige, keine Anklage, nichts. Im Gegenteil, er schenkt sich ihnen in Brot und Wein und versichert ihnen die Treue Gottes. Du hast Anteil an mir, selbst wenn du gleich abhaust. Da ist so viel Verzeihen und Güte in dem, was Jesus hier in das Symbol legt. Das ist so stark. Und darin steckt auch die Zusage für uns, dass egal, womit uns unser Gewissen auch verklagen mag, Jesus uns einlädt, ihn und die Treue Gottes in Brot und Wein zu empfangen. Tischgemeinschaft mit Sündern. Jesus liebt das. Immer noch. Auch heute. Wenn diese Jünger mitsamt Judas Ischariot von Jesus das Abendmahl gereicht kriegen, gibt es keinen Grund auf der Welt, der es dir jemals verbieten könnte. Der dir jemals verbieten könnte, das Abendmahl zu empfangen. Und das ist ja noch nicht alles. Jesus gelingt nicht nur das Kunststück, sich selbst, sein Leben und die vergebende Treue Gottes mit einem Grundnahrungsmittel zu verknüpfen. Sich selbst uns in, nochmal, gewöhnlichem Brot und Wein anzubieten. Sondern er verbindet das Ganze auch noch mit dem Bild seines herannahenden, gewaltsamen Todes. Gott schenkt sich ganz, eben nicht nur symbolisch, sondern an einem Kreuz. Sein Leib wurde tatsächlich gebrochen, das Blut tatsächlich vergossen. Um der Welt zu zeigen, dass Gott so ganz anders ist, als wir immer gedacht haben. Gott ist eben nicht fern, sondern nahe wie das Brot in unserem Mund. Er schlägt nicht zurück, sondern lässt sich lieber selber töten. Er liebt sogar seine Feinde. Den Sünder, den Außenseiter, den Nerd, den, der nicht zu den Reichen und Schönen gehört. Den, der es verbockt hat. Und den, dem das Leben übel mitgespielt hat. Und alle gleichermaßen. Er liebt seine Feinde bis zum Tod. Er liebt sie nicht tot, sondern er geht selber in den Tod. Gott gibt sich ihnen mit Haut und Haaren, ganz und gar. All das feiern wir im Abendmahl. Daran erinnern wir uns, wenn wir das Brot brechen und den Wein trinken. Der Theologe N.T. Wright sagte mal so schön, als Jesus den Jüngern die Bedeutung seines Todes erklären wollte, gab er ihnen keine Theorie, sondern ein Essen. Darüber könnt ihr gerne mal 2 Wochen meditieren. Das ist ein echt starker Satz. Im Lukas-Evangelium fügt Jesus, nachdem er das Brot ausgeteilt hat, den Satz hinzu, das tut zu meinem Gedächtnis, und gibt damit dem Abendmahl auch für die Zeit nach ihm Gültigkeit. Daher das Ritual. Deswegen feiern wir das überhaupt. Immer noch. Und deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass es keine einmalige Kunstinstallation war, so eine Zeichenhandlung des Meisters, um etwas auszudrücken, sondern dass das, was er bei jenem Mal den Jüngern zuspricht, genauso jedem gilt, der heute Brot und Wein empfängt. Ist das Abendmahl nun ein bedrückender Totenkult? Das glatte Gegenteil! Es ist eine Feier, ein Freudentaumel darüber, dass sich Gottes Leben mit unserem Leben verbindet. Das ist es doch, was Brot und Wein sagen. Wenn wir Gottes Leben in Brot und Wein in uns aufnehmen, dann verbindet es sich mit unserem. So wie wir Nahrung zu uns nehmen und verstoffwechseln und sie damit Teil unseres Lebens wird, genauso verbindet sich Gottes Leben mit unserem. Christen glauben nicht, dass Gott im Himmel wohnt, sondern dass er unter uns ist. In dir und in mir. Das hat auch nichts mit Kannibalismus zu tun und auch nicht mit einem Totenkult. Da geht's um Leben. Aber warum sind Abendmahlfeiern dann oft so ernst und bedrückend? Das kann ich euch verraten. Das liegt an einem Text im Korintherbrief, der leider eine ziemlich lange finstere Wirkungsgeschichte in Bezug auf das Abendmahl nach sich gezogen hat. Paulus erklärt im ersten Kapitel, wie man das Abendmahl im elften Kapitel, wie man das Abendmahl feiern soll. Mit ganz ähnlichen Worten, wie ich sie oben zitiert habe. Und dann fährt er fort, ab Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Jetzt kommt das Allerhärteste. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Ja, Sapperlott. Sagt hier Paulus tatsächlich, dass Menschen krank werden oder sogar sterben können, weil sie das Abendmahl unwürdig zu sich genommen haben? So klingt das schon. Und in vielen Gemeinden wird dieser Text vor jedem Abendmahl gelesen, damit man sich auch prüft, ob man des Abendmahls würdig ist oder nicht. Da kann man schon verstehen, was mir mal eine Frau erzählt hat, die jahrelang nicht mehr zum Abendmahl gegangen ist, aus Angst, nicht würdig genug zu sein. Sie erzählte mir, dass sie sich schon als 9-Jährige zu Christus bekehrt hätte, aber jedes Mal, wenn es im Gottesdienst Abendmahl gab, hatte sie immer Angst, dass ein Blitz vom Himmel kommen und sie niederstrecken könnte. Oder noch schlimmer, auf dem Nachhauseweg mit dem Auto die ganze Familie einen Unfall haben könne, aufgrund ihrer Unwürdigkeit. Das ist wahr, habe ich nicht erfunden. Und sie findet heute das Abendmahl nur noch furchtbar. Und das kann man ja wohl schon verstehen. Und ähnliche Geschichten in verschiedenen Abstufungsgraden kenne ich viele. Wen wundert es da, wenn das Abendmahl für so viele eher etwas Bedrückendes hat? Wenn das Prüfe dich lauter und finsterer im Raum steht als das für dich, das Jesus so deutlich in den Einsetzungsworten sagt. Und ich bin mir fast sicher, dass es jetzt einige unter euch gibt, die nach diesen paar Paulusversen schon fast wieder vergessen haben, was ich davor so intensiv und beglückend aus den Evangelien herausgearbeitet habe. Oder? Tja, guter Paulus. Hast du das gewollt? Dass man Angst vor dem Abendmahl hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber musstest du gleich so schwere Geschütze auffahren und mit Krankheit und Tod drohen? Okay, schalten wir einen Gang zurück. Man muss Paulus zugute halten, dass er keine Ahnung davon hatte, dass er diesen Text für die Bibel schrieb. Wirklich. Er schrieb an eine seiner Gemeinden, in der es in vielerlei Hinsicht drunter und drüber ging. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus vorsichtiger formuliert hätte, hätte er gewusst, dass die gesamte Christenheit diesen Brief lesen und heilig halten wird. Das wusste er nicht. Und das konnte er auch nicht wissen. Das darf man bitte nicht vergessen. In seinem Kopf ging der Brief an die Gemeinde in Korinth und war auf ihre Probleme zugeschnitten. Und die Abendmahlspraxis der Korinther hat ihn angewidert. Ein paar Verse früher, im selben Kapitel lesen wir, Vers 20 bis 22. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Das Abendmahl war anscheinend zu einer Showveranstaltung verkommen, in der sich die Wohlhabenden produzierten und den Armen das Essen wegaßen. Also wirklich ganz schön übel. Das, was Paulus später unwürdig nennt, hängt also direkt mit dieser Abendmahlspraxis zusammen. Da geht es nicht darum, ob man ein Sünder ist. Das sind wir alle. Da geht es auch nicht um chronische Sünden. Die haben wir auch alle. Es geht nicht darum, ob jeder beim Abendmahl 100% an Jesus denkt und dabei nie irgendwelche Einkaufslisten oder das Gesicht der Frau eine Reihe weiter vorne in die Quere kriegt. Auch das geht uns allen so. Immer mal wieder, natürlich. Es geht darum, die Feier der Niedrigkeit Gottes zum Saus und Braus zu machen und die, die in tatsächlicher Niedrigkeit leben, die Armen, dabei zu verhöhnen, indem man ihnen nicht mal mehr was übrig lässt. Wenn es ein Symbol dafür gibt, dass der Gott, an den Christen glauben, eben tatsächlich anders ist, ein Gott, der die Niedrigkeit wählt, anstatt die Herrschaft, und der keine Lieblingskinder hat, sondern alle, ob arm oder reich, schlau oder dumm, heiliger oder Sünder, gleich behandelt, dann ist es ja wohl das Abendmahl. Das Abendmahl symbolisiert gleichzeitig die Gebrochenheit Gottes, und dass keiner bevorzugt wird. Gott bricht sein Leben und gibt es uns. Und alle kriegen das Gleiche. Nicht einer nur Brot und der andere mit Salami. Alle kriegen das Gleiche. Ohne Wenn und Aber. Ohne Unterschied. Anscheinend haben die Korinther aus dem Abendmahl eine Art römisches Gelage gemacht und damit alles, was es aussagt, ins Gegenteil verkehrt. Sie hätten genauso gut die Abendmahlsworte ändern können in dies ist der Leib des mächtigen Cäsars, der seine Feinde unter seinen Füßen zerschmettert. Und dies ist das Blut seiner Feinde, die er zerquetscht. Das hat ungefähr die gleiche Aussage. Christus ist nicht Cäsar. Und das war damals gar nicht so leicht, in die Köpfe der Menschen zu kriegen, weil die assoziierten mit Gott Herrlichkeit. Christen glauben tatsächlich an einen Gott der Niedrigkeit. Und ja, natürlich ist das auch eine politische Aussage. Wie gesagt, ich halte Paulus' Pädagogik für recht unglücklich. Angst hat noch nie irgendwen dauerhaft gebessert. Aber er muss fuchsteufelswild gewesen sein. Und in der Sache gebe ich ihm vollkommen recht. Wenn die Niedrigkeit Gottes aus dem einen Symbol verdrängt wird, das sie uns vor Augen malen soll, dann ist es nicht mehr weit, bis wir auch zum Schwert greifen, um unseren Herrn ins Land zu tragen. Mir kommt es ein bisschen so vor, als ob Paulus mit seiner schroffen Rede vom unwürdigen Abendmahlsverzehr wie ein autoritärer Vater beim Abendessen auf den Tisch haut, der seine Kinder für irgendeinen Mist zusammenfaltet, den sie gebaut haben. Und das wisst ihr alle, selbst die besten Väter vergreifen sich dabei manchmal im Ton. Und selbst die besten von uns haben dabei schon mit Sachen gedroht, die, ehrlich gesagt, vollkommen aus der Luft gegriffen waren. Das ist nicht sehr klug und pädagogisch eher kontraproduktiv, aber Hand aufs Herz, wer ist da nicht schon übers Ziel hinausgeschossen? Will ich damit sagen, dass Paulus nicht wirklich dachte, dass man davon sterben kann, wenn man das Abendmahl im genannten Sinne unwürdig ist? Das weiß ich nicht. Paulus war ein Mensch der Antike, einer Welt, die weitaus magischer begriffen wurde, als wir das heute tun. Ich kann mir schon vorstellen, dass er solche Zusammenhänge für möglich hielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er andere Worte gewählt hätte, hätte er gewusst, was diese paar Sätze in der Kirchengeschichte für grauselige Folgen für das Abendmahl und die Seelen derer haben würden, die es zu sich nehmen. Wie gesagt, er schrieb das nicht für uns, sondern für die Korinther. Und letztlich führen die Abendmahlsberichte der Evangelien so eine Hardcore-Deutung, ja auch ad absurdum. Deshalb habe ich vorhin das so lange ausgeführt. Deswegen habe ich so lange ausgeführt, wem Jesus da das Abendmahl gegeben hat. Ich bleibe dabei. Sünder brauchen keine Angst vor dem Abendmahl zu haben. Niemals. Im Abendmahl begegnet dir der gleiche Jesus, der zum Zöllner Zachäus gesagt hat, ich will mit dir essen. Jeder ist eingeladen, egal wer er ist. Jeder. Sonst ist dieses Symbol für die Katz. Ihr merkt, ich liebe das Abendmahl. Und ich kämpfe darum, dass es wieder die Freudenfeier wird, die es, glaube ich, ursprünglich gewesen ist. Wir beenden bei uns jeden Hauskreis damit. Wir feiern jeden Hauskreis am Ende das Abendmahl. Und wir werden gleich zusammen mit Teilen unserer Hauskreisliturgie hier zusammen das Abendmahl feiern. Da freue ich mich schon drauf. Also, ist das Abendmahl nun heilig? Oder kann es weg? Kommt drauf an, was du unter heilig verstehst. Wenn du unter heilig unantastbar verstehst, dann ist das Abendmahl nicht heilig. Brot und Wein, profan. Du sollst es essen, zu dir nehmen. Das, was du jeden Tag tust, damit verbindet sich der Gedanke, dass Gott sich dir schenkt. In diesem Sinn ist das Abendmahl nicht heilig. Wenn du unter heilig wichtig verstehst, dann ja, das Abendmahl kann auf gar keinen Fall weg. Das Abendmahl ist eines der wichtigsten Symbole, das wir Christen haben. Dafür bürgt Jesus. Wenn wir das Abendmahl verlieren, verlieren wir die wichtigste Erinnerung daran, wer Gott ist. Wer der Gott ist, an den wir glauben. Eben nicht Cäsar, sondern Jesus Christus. Okay, noch ein allerletzter kurzer Gedanke zum Schluss. Mich hat lange irritiert, dass im Ritual des Abendmahls keine Auferstehung vorkommt. Man vereinigt sich mit der Kreuzigung Gottes und dann geht man nach Hause. Da fehlt doch was. Wurde da irgendwie die Auferstehung vergessen? In der Taufe ist die Auferstehung drin, ne? In den Tod getauft und aus dem Wasser rauskommend, so wie das ursprünglich mal war, die Besprenkelung heute ist nicht so ganz, aber egal, also wie es früher war, in den Tod getauft, unter Wasser, auferstanden. Im Abendmahl fehlt die Auferstehung. Wurde die vergessen? Nein, wurde sie nicht. Du bist die Auferstehung. Du verbindest dich mit dem Tod Gottes im Abendmahl, verstoffwechselst ihn und dann trägst du den Auferstandenen in die Welt.